setzen. Ich grüße euch und Sie alle zu diesem Sonntag Quasi-Modogenity. Wisst ihr, was das heißt? Wie die neugeborenen Kindlein. Wir sagen doch immer mal quasi. Das ist doch so ein bisschen quasi. Was meinen wir damit? Wie? Quasi-Modogenity. Der erste Sonntag nach Ostern. Vor einer Woche haben wir zusammen das Osterfest gefeiert. Und wenn man so ab und zu Fernsehen guckt, die Nachrichten und all das, was da so gezeigt wurde vor Ostern. Da hieß es, Ostern ist nach Weihnachten die beste Geschäftszeit für den Einzelhandel. Und dann wird da gehandelt mit allerlei möglichen und unmöglichen Dingen. Wenn man dann mal bei Google aufschlägt, die Bilder zu Ostern, da kommen Bilder heraus. Es ist manchmal grausam, was da alles zu Ostern gezeigt wird. Ostern. Ostern. Was gibt's da alles? Osterglocken, Osterhase, Osterei, Osterinsel, Osterferien, Ostersprittpreise. Unsere fortwährende Osterbotschaft ist doch diese. Das Grab ist leer. Ja, Jesus lebt. Das ist unsere Osterbotschaft. Nun gehen wir natürlich von jetzt aus auf ein weiteres Ereignis des Kirchenjahres zu, Pfingsten. Ich erinnere mich, im letzten Jahr hatte ich also an Pfingsten hier gepredigt, was ich da alles so aufgezählt habe. Da gibt es ja auch Pfingstrosen anstatt Osterglocken. Da gibt es Pfingstferien, Pfingstkranz, Pfingstochsen. Ich denke, uns besser ist wohl auch der bekannt ist wohl der Begriff Pfingstgemeinden, die auch in einem Bund zusammengeschlossen sind. Und da habe ich mich gefragt, ob es denn auch Ostergemeinden gibt. Und habe nicht viel gefunden. Es gibt zwar hier und da Osterkirchen in Deutschland, da sind auch mehr die Kirchengebäude mit gemeint, aber Ostergemeinden vergleichbar mit Pfingstgemeinden gibt es anscheinend nicht. Oder hat schon jemand mal eine Ostergemeinde erlebt? Scheint nicht der Fall zu sein. Dabei kommen wir doch von Ostern her, haben gerade Ostern gefeiert, die wir ja auch Pfingsten feiern. Wir leben also jetzt in der sogenannten österlichen oder nachösterlichen Zeit. Sind wir also eine österliche Gemeinde? Nun habe ich ja nicht die Absicht, unsere Gemeinde einen anderen Namen zu geben, sie zur Ostergemeinde umzutaufen, das möchte ich nicht. Aber wir wollen einmal der Frage nachgehen, was eine solche österliche Gemeinde wohl besonders auszeichnet. Dabei betrachten wir einige Verse aus der Osterpredigt vom vergangenen Ostersonntag. Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Und es wäre vielleicht schön, wenn wir alle aufstehen, dass wir gemeinsam lesen. Da geht es vielleicht besser ein auch. Gemeinsam lesen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Dürft wieder Platz nehmen. Vergangenen Sonntag haben wir einiges gehört zu diesem Text, der noch weiter ausgeführt war. Da ging es um den Thomas. Was können wir nun heute aus diesem Ereignis lernen, was wir jetzt gelesen haben? Die österliche Gemeinde hat Jesus erlebt. Mit dem Begriff Erlebnis muss man ein bisschen vorsichtig umgehen heute. Es wird ja von vielen und mancherlei Erlebnissen berichtet, auch christliche, wo man auch mal fragen darf, was sind das alles für Erlebnisse? Aber eines steht hier ganz deutlich, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Das ist ein Erlebnis, plötzlich. Was die Jünger aber hier erlebten, war so überwältigend, dass sie von diesem Ereignis lebten. Sie lebten von dem Ereignis, er lebt. Er, Jesus lebt. Und wer das erlebt hat, der lebt. Er lebt. Er lebt. In manchen Gottesdiensten spricht man wohl über alles Mögliche, selten aber von dem Bekenntnis der Urgemeinde, dass er lebt. Ich weiß nicht, wer mal auch im Fernsehen vielleicht irgendeinen Gottesdienst mal angeschaut hat, der so gezeigt wird, Land auf, Land ab, ob da viel von diesem erlebt berichtet wird. Wo das aber erfahren wurde und bezeugt wird, da lebt auch der Osterjubel aus 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Herr, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wer das erlebt hat, hat Ostern erlebt. Hast du dein Ostern schon erlebt? Ganz konkret. Ist es Ostern geworden in deinem Leben? Ist es für dich Wirklichkeit geworden, dass er lebt und du das erlebt hast? Gelobt sei der Herr, der uns wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die österliche Gemeinde hat Frieden mit Gott. Der Auferstandene grüßt seine Jünger mit dem Gruß Shalom. Friede sei mit euch. Er hatte es vorausgesagt. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das ist der Friede mit Gott. Den kann die Welt nicht geben. Nirgendwo gibt es diesen Frieden. Frieden mit Gott ist die Voraussetzung, Frieden untereinander zu haben. Ist die Voraussetzung, Frieden in die Welt zu tragen. Nur mit Kleinigkeiten. Wir werden nicht an Ostermärschen teilnehmen, um da Frieden zu bekommen. Das ist nicht der Fall. Dieser Friede geht im Herzen los. Geht zu dem anderen. Geht weiter in die Gemeinschaft hinein. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, schreibt Paulus an die Römer. Frieden mit Gott. Die Voraussetzung für Frieden auf Erden. Denn der beginnt in den Menschen seines Wohlgefallens. Das war die Weihnachtsbotschaft der Engel. Was sind das für Menschen? Die Kinder Gottes. Alle, die aufgrund des Glaubens gerecht gemacht worden sind und damit auch Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott. Das weiß man, ob man ihn hat. Und wenn man es nicht weiß, dann hat man ihn nicht. Ganz einfache Formel. Wir mehr technisch geprägten Leute, wir denken da immer so in ganz klaren Formeln. 3 mal 3 ist 9 und nicht 8,99. Wer Frieden mit Gott hat, weiß das. Und wer das nicht weiß, hat keinen Frieden mit Gott. Wer bestätigt mir aber das, dass ich den Frieden mit Gott habe? Der innewohnende Geist. Gib Zeugnis meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Und als Gottes Kind habe ich Frieden mit Gott. Weil aber die Gemeinde nur aus Kindern Gottes besteht, die Gemeinde Jesu besteht aus Kindern Gottes, auch hier bei uns, unsere Gemeinde, die besteht aus Kindern Gottes, so hat auch diese Gemeinde Frieden mit Gott. Nun könnten wir sagen, ja, die 11 Jünger damals, die da so aus Angst zusammen waren, das war ja noch keine Gemeinde. Die fing erst Pfingsten an. Was waren die aber dort? Es war eine Hausgemeinde, sehr wohl. Eingeschlossen, einen speziellen Raum. Sie waren Gemeinde. Auch das damit begründet, dass der Geist Gottes ihnen gegeben wurde. Sie waren Gemeinde. Frieden mit Gott ist die Voraussetzung für Frieden mit sich selbst und für Frieden untereinander. Frieden untereinander, nicht ein fauler Friede. Frieden mit Gott. Wenn du ihn hast und ich ihn habe, haben wir Frieden. Und wenn es Probleme gibt, dann ist es wichtig, den Frieden wiederherzustellen. Also Frieden untereinander. Die österliche Gemeinde lebt in echter Freude. Die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen. Vorher hatten sie Angst vor den Juden und schlossen sich ein und saßen dort. Was wird jetzt werden? Wumms, auf einmal ist er da. Erstaunen und Freude, er ist es ja. Es stimmt ja, dass er auferstanden ist. Sie konnten noch nicht alles verstehen. Das, was wir heute rückschauend wissen, wussten sie noch nicht. Aber sie sahen, der Herr ist da. Und das ist Freude. Wo der Herr ist, ist Freude. Wo er ins Leben gekommen ist, da ist Freude. Vorher erlebten sie oder lebten sie in der Furcht der Todesereignisse. Furchtbares, was sie erlebt hatten, und sie konnten noch das nicht so richtig verstehen. Nun aber brach der Schwall der Freude aus. Und diese Freude ist begründet, denn der Tod ist verschlungen in den Sieg. Die Osterfreude der Christen ist also keine Schwärmerei, sondern eine tiefe Gewissheit, Jesus, mein Heiland, lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat Hiob schon gerufen. Kann ich das nachvollziehen? Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Woher weißt du das denn? Das kann man alles nicht beweisen. Bleiben wir dann dabei und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ohne große Begründungen geben zu müssen, ich weiß es. In mir weiß ich, es ist der Geist Gottes. Wie anders hätte Paulus die Philipper auffordern können, sich zu freuen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und nochmals sage ich euch, freut euch. Diese tiefe Herzensfreude, die nie vergeht, die kein Herbst vertreibt, wie es in einem Kinderlied so schön heißt. Ich habe Freude, 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 die kein Herbst vertreibt. Auch nicht der Herbst des Lebens. Dann freudlos zu werden? Nein. Hinter Gottes, in dieser Freude. Auch im Herbst des Lebens haben wir Freude. Ich sehe so manche, die da drin stehen, wie ich auch. Keine Freude mehr. Habt ihr schon einmal jemanden erlebt, der den so bekannten Ostergruß der östlichen Kirche mit Trauern und Murren gesagt hat? An Ostern, am ersten Ostersonntag kam ich hier rein und vorne die Leute begrüßt und so. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Keiner hat ein mürrisches Gesicht dabei gemacht. Hat gestrahlt. Ja. Das ist die tiefe Herzensfreude, die ist erkennbar bei dem, der ein Kind Gottes ist. Als sie ihn sahen, wurden sie froh. Wer hat ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Nicht so. Habe in meinem Herzen erkannt. Mit dem Herzensauge gesehen. Ja, er ist der Sohn Gottes. Mein Erlöser. Diese Herzensfreude ist erkennbar bei einem Kind Gottes. Die österliche Gemeinde weiß sich gesandt. Der Jesus sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo man mal sicherlich ein langes Seminar drüber halten könnte. Wie war denn Jesus gesandt vom Vater? Boah, ich habe nur ein paar Punkte mir daraus gesucht. Er war gesandt aus Liebe zu der verlorenen Welt, um sie zu retten. Er war gesandt in die Welt oder in eine Welt, von der er nicht war. Er war gesandt, um den Vater zu offenbaren. Er war gesandt, um des Vaters Wort zu verkündigen. Er war gesandt, um zu dienen. Und er war gesandt, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Nur wenige Punkte, wie viele mehr es noch gibt. So sende ich euch. Oh, was heißt das? So sende ich euch. Das können wir gar nicht nachvollziehen, nachleben, nachwirken, auswirken, das geht gar nicht. Wie hat er uns denn gesandt? Wie hat er denn die Jünger gesandt? Der Geist wird über euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wie er das Zeugnis des Vaters war, so sollen wir Zeuge sein von Jesus Christus. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat er gesagt. Oh, das ist vielfältig. Zeuge zu sein ist eine genauso große Liste. Was kann das alles bedeuten? Ihr werdet meine Zeugen sein. Wow. Wo zuerst? In Jerusalem, in Kandern. Dann in Judäa, im Markgräfler Land. Dann in Samarien. Oh, das ist, was ist das? Baselland. Dann ans Ende der Erde. Ja, da braucht man eine Ausstattung, eine Ausrüstung. Da kann man nicht einfach mal so hingehen. Ja, es kann doch nicht jeder Missionar werden. Das habe ich auch mal gesagt in meinem Leben. Das kann nicht jeder. Aber jedes Gotteskind kann im Reich Gottes arbeiten, dienen. Das kann schon. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ostern hat weltgeschichtliche Bedeutung. Das Ereignis der Auferstehung ist nicht nur für die christliche Gemeinde geschehen. Alle Weltenden sollen das Heil Gottes sehen, hören und erfassen können. Die Gemeinde Jesu ist es, die einer leidenden und sterbenden Welt, in der wir ja offensichtlich leben, vor allem die Botschaft der Auferstehung, diese einmalige Botschaft zu bringen haben. Jetzt in den Fernsehnachrichten, jeder Haushalt ein Koran, ganz aktuell. Und das läuft. Jeder Haushalt die Osterbotschaft, Jesus lebt, das müsste parallel dazu laufen. Gut, da wird es finanziert aus Saudi-Arabien. Diese Ölmilliarden haben wir nicht. Aber denk mal darüber nach. Bis ans Ende der Welt. Jeder Haushalt die Osterbotschaft. Wow. Die österliche Gemeinde lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist von größter Bedeutung. Die Gemeinde lebt nicht nur vom überlieferten Wort. So wichtig, ganz wichtig, von der Lehre, vom Bekenntnis, ja. Aber sie lebt auch von der Bezeugung des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde ohne Heiligen Geist gibt es ja gar nicht, oder doch? Die mag sich vielleicht so nennen. Aber Leib Christi gibt es nur mit dem Heiligen Geist. Sie lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist auch hier bei uns nicht anders. Da muss man nicht bestimmte gewisse Dinge da zeigen können oder auf, was weiß ich. Das ist nicht der Fall. Sie lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Jeder, der du ein Gotteskind bist und hier sitzt, hast den Heiligen Geist in dir. Zusammen ist es eine geballte Kraft des Heiligen Geistes. Daraus lebt die Gemeinde. Das war auch hier so. Jesus haucht sie an und sagt, nehmt den Geist. Das war eine Vorwegnahme von Pfingsten für die 11 Jünger dort speziell. Er hauchte sie an, nehmt den Geist. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir das auch. Und hauchte ihn an und er wurde eine lebendige Seele. Jesus haucht sie an und sie werden lebendige Gotteskinder. Er hat mich angehaucht. Unverdient, unmöglich. Und ich durfte ein lebendiges Gotteskind werden. Das musst du auch bezeugen können. Lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes die österliche Gemeinde. Es gibt und gab Christen, die davon nichts wissen. Als Paulus nach Ephesus kam, fragte er einige in der Gemeinde, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sie antworteten, wir haben überhaupt noch nichts von diesem Geist gehört. Das soll es auch heute geben. Wer den Heiligen Geist durch die Wiedergeburt empfangen hat, der weiß das auch. Und dieser Geist bezeugt in mir die Gotteskindschaft. Bist du ein Kind Gottes? Kannst du das immer zu jeder Zeit mit Ja beantworten? Auch wenn du dich nicht danach fühlst? Oh, ich weiß nicht momentan, ist mir gar nicht so danach, ein Kind Gottes zu sein. Jede Tag und Nacht mit Ja beantworten, das bin ich. Auch wenn es in meinem Leben drunter und drüber geht. Bist du ein Kind Gottes? Dann kommt vielleicht nur noch ein leises Ja. Weil wir eben als Gotteskinder in der Gemeinde zusammenkommen, hier in dieser Versammlung ist auch die Kraft des Heiligen Geistes wirksam, so wie es ihm gefällt. Oft nicht, wie wir uns das wünschen. So wie es ihm gefällt. Die österliche Gemeinde baut im Geiste der Vergebung mit am Werk Jesu. Das ist wichtig. Jesus hat gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Wem ihr nicht vergebt, sind sie nicht vergeben. Wow. Ist das so, dass wir diese Aufgabe, diesen Auftrag auch haben? Oh, maßen wir uns da irgendetwas an? Kann denn ein Mensch einem anderen Sünden vergeben? Das Werk des aufgefahrenen Jesus ist, seine Gemeinde zu bauen. Er hat zu Petrus gesagt, dass er auf diesen Felsen Petrus seine Gemeinde bauen wird. Seine Gemeinde bauen wird. Das war ja vor der Auferstehung, vor der Himmelfahrt. Und als er dann in den Himmel gegangen ist, ist das seine Aufgabe, seine Gemeinde zu bauen. Die Bauarbeiter daran sind nur die Kinder Gottes. Bist du ein Bauarbeiter? Baust du mit? Manche, die sagen, ich kann nicht viel machen. Die können vielleicht nur den Kaffee kochen für die Bauarbeiter. Ja. Oder dafür sorgen, dass der Wasserschlauch läuft, den sie brauchen für den Mörtel. Ja. Mitarbeit ist gefragt. Mitarbeiten am Werk Jesu, Gemeinde bauen. Das denken wir oftmals geschieht nur in Evangelisation. Ja, wenn wir so richtig, dann ja. Nein, es geschieht ganz, ganz klein. Auch da, wo wir hier zusammenkommen. Gemeinde bauen heißt ja nicht nur immer neu weiterbauen, sondern das, was da gebaut ist, muss ja auch Bauunterhaltung geschehen. Wer ein Haus oder eine Wohnung hat, weiß das. Muss immer wieder was geschehen, damit das Ding nicht zusammenrutscht oder der Putz abfällt. Das ist auch Arbeit am Bau des Werkes Jesu. Wir wissen ja auch, dass wir selber niemand erlösen können. Im Geiste der Vergebung am Werke Jesu arbeiten, wir können niemand selber erlösen, aber wir können mithelfen, dass andere Menschen den Weg der Errettung erfahren. Und das fängt ja schon bei den Kindern an. Den Weg der Errettung erfahren. Es ist wichtig, dass wir unterrichtet werden, auch Kinder, Jugendliche unterrichten. Unterweisen, das ist richtig. Den Weg der Rettung erfahren ist ein bisschen mehr als nur Unterricht geben, sondern das ist auch der Hinweis darauf, bei dem Missionswerk Heugelbach hieß das immer so, gerade du brauchst Jesus, hieß das früher. Gut, das wird heute nicht mehr so propagiert, aber im Grunde ist es das. Weiterhin arbeiten wir mit daran, dass wir untereinander in der Vergebung leben, untereinander, genauso. Bauunterhaltung ist untereinander in der Vergebung leben. Das muss man immer wieder wiederholen, was dort in Galater 6 am Anfang steht. Das ist als Allerwichtigstes, das Miteinanders, untereinander in der Vergebung leben. Geschwister, wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm in einem Geiste der Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber ein jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht zu Fall komme. Helft einander, eure Lasten zu tragen, denn auf diese Weise werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn jemand von einem, und diese Übersetzung heißt ja so schön, bei einem Fehltritt ertappt wird, nicht jeder Fehltritt wird ertappt, aber Gott weiß wohl, Gott ertappt mich wohl dabei. Aber nicht äußerlich, wird nicht jeder Fehltritt ertappt. Wer offensichtlicher Fehltritt geschieht, dann sollt ihr ihm im Geiste der Nachsicht wieder zurechthelfen. Im Geiste der Vergebung wieder zurechthelfen. Nachsicht heißt nicht, oh, ist nicht so schlimm, komm, mache andere auch. Das ist nicht gemeint. Im Geiste der Vergebung zurechthelfen und pass auf, auch dich selbst, der du einem anderen helfen willst. Immer erst an den eigenen Balken denken. Und dann den Splitter des anderen helfen zu ziehen. Das ist damit gemeint. Mitarbeit am Werke Jesu im Geiste der Vergebung. Es fällt ja nicht leicht, untereinander Fehltritte einzugestehen. Und einander zu sagen, du, tut mir leid, ich hab. Es fällt nicht leicht. Genauso wenig fällt es auch nicht leicht, vor Gott zu treten und zu sagen, ich hab wieder. Wie viel Mal kannst du noch vergeben? Schon wieder. Und immer dasselbe. Boah. Dann wollen wir oder neigen wir dazu aufzugeben. Es hat keinen Wert, hat keinen Zweck. So auch untereinander. Es hat keinen Zweck, wenn wir da anfangen, Fehltritte aufzudecken oder Fehltritte beim Namen zu nennen. Es hat keinen Zweck. Wir sind lieber ruhig. Das ist nicht Mitarbeiter im Werke Jesu im Geiste der Vergebung. Das ist es nicht. Da wird alles zugehalten, verschlossen gehalten. Im Geiste der Vergebung wirken. Auch das ist in der österlichen Gemeinde angebracht, angesagt und wichtig. Zum Schluss. Heute habe ich erst gemerkt, da hängt ja eine Uhr da hinten. Gucke ich ab und zu drauf. Zum Schluss, Schlusswort. Österliche Gemeinde, und da sind wir heute und hier, lebt im Sieg des Auferstandenen nach innen und nach außen. Nach innen und nach außen. Da ist die Gemeinde innerlich gemeint und da ist der Dienst nach außen gemeint. Die Gnade des Auferstandenen gibt uns dazu auch das Gelingen, wenn wir es denn persönlich und als Gemeinde von Herzen wollen. Persönlich und als Gemeinde von Herzen wollen. Dass der Sieg des Auferstandenen nach innen und außen gelebt wird. Österliche Gemeinde, Ostergemeinde, natürlich sind wir das. Steht nicht auf dem Schild, aber es ist so. Wir kommen von Ostern, sind österliche Gemeinde, leben in der nachösterlichen Zeit, vom Kalender her. Aber auch von unserem Leben her leben wir immer in der nachösterlichen Zeit, weil wir Ostern persönlich erlebt haben. Ist das so? Und das macht uns froh, macht uns bereit, uns zu öffnen, macht uns bereit, dienstbereit zu sein. Dienstfähig sind wir alle, sind wir aber auch dienstbereit. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du es selbst gewesen bist, der du einen Heilsplan, eine Erlösung geschaffen hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Dass er gekommen ist, um uns zu erlösen, auf eine Weise, die wir erst im Himmel richtig verstehen werden. Ich danke dir, dass wir es aber ergreifen durften, dass in unserem Leben Ostern werden durfte. Wo es noch nicht ist, dass es noch werden kann. Ich danke dir, dass du uns auch so als Gemeinde zusammengestellt hast. Und dass wir auch als Gemeinde in dieser nachösterlichen Situation leben dürfen und fragen dürfen, was sollen wir tun, Herr? Danke, dass du mit uns bist, auch in diesem, in diesen Anliegen und diesem Denken. Amen.